ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute am Freitagvormittag. Ich begrüße bei uns im Studio ganz herzlich Lunia Hara. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Nicole. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben gerade beschlossen, wir duzen uns. Es geht um das Thema Führung. Du bist selbst Führungskraft, warst bei einem Tochterunternehmen von VW lange Jahre beschäftigt, hast dich mit dem Thema Führung ganz intensiv beschäftigt. Und wenn du morgens zur Arbeit gehst mit deinem Motto, den Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen, was machst du denn anders als andere?
Ja, ich glaube, was ich anders mache, ist einfach meine Haltung zu meinen Mitarbeitenden, dass ich möchte, dass es ihnen gut geht, damit sie mit dem Ziel, dass sie sich möglichst auf ihre Arbeit fokussieren können und versuche und mache mir bewusst, dass ich selber auch ein Störfaktor sein kann, beispielsweise, wenn ich zum Beispiel schlecht gelaunt bin oder wie auch immer. Das kennen wir ja, dass man für Mitarbeitende sich anfangen zu fragen, was ist mit der heute los? Und das versuche ich zu vermeiden. Also und ich vermeide das nicht, indem ich einfach so tue, als wäre ich gut gelaunt, sondern dass, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, das ganz offen kommuniziere und mitteile, damit die Leute wissen, ah, okay, ja, sie hat erzählt, sie hat gesagt, geht ja nicht so gut, aus welchen Gründen auch immer, das hat gar nichts mit mir oder mit uns zu tun. Weil es gibt viele verunsicherte Menschen, die das auf sich beziehen, denken so, habe ich vielleicht was falsch gemacht?
Sie hat jetzt komisch geguckt.
Vielleicht an dem, hat komisch geguckt, ja. Hat das mit dem Projekt zu tun oder. Und das kann man ganz einfach vermeiden, indem man sowas zum Beispiel einfach vorwegnimmt. Und das ist halt einfach menschlich, dass wir nicht immer 100% da sind.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, muss ich das unbedingt wissen, wie es meinem Vorgesetzten heute geht? Wir wollen doch einfach alle an Projekten arbeiten, wie du es gerade auch gesagt hast.
Es gibt natürlich immer eine Linie, also doch, das heißt nicht wissen, sondern es geht ja um das Bewusstsein, was könnte stören. Und ich muss ja in dem Moment ja nicht erzählen, was mich dazu gebracht hat, dass es mir schlecht geht. Ich muss ja nicht erzählen, Mensch, ich habe mich gestern mit meinem Mann gestritten und deswegen bin ich heute schlecht gelaunt. Ja, das ist dann wieder
zu viel
an Informationen. Ja. Aber einfach zu sagen, mir geht's nicht so gut heute, das finde ich okay. Und in dem Moment ist man ja auch ein Vorbild. Weil ich möchte vielleicht auch wissen, wenn es mir meinen Mitarbeitenden vielleicht an einem Tag nicht so gut geht, dann kann ich darauf Rücksicht nehmen und sagen so, Mensch, vielleicht machen wir den einen Termin lieber morgen, wenn es dir vielleicht wieder besser geht, beispielsweise.
Ja, nur um das Szenario mal klar zu machen, dir geht es nicht darum, dass sich dann alle womöglich am Ende an den Händen halten und einen Stuhlkreis bilden und alles dann nur, weil man will ja auch weiterkommen bei der Arbeit. Ne? Ja, also es ist immer so eine Gratwanderung.
Nein, das ist überhaupt keine gar nicht Gratwanderung. Viele denken immer, wenn sie empathische Führung hören, dass es darum geht, dass irgendwie so alle miteinander kuscheln und Harmonie und alle haben sich lieb. Und bitte kein Streit, keine schlechte Laune, überhaupt nicht. Ja, und das ist wirklich ein großes Missverständnis. Auch bei empathischer Führung gibt's Konflikte. Auch da darf man sich streiten. Und es ist auch nicht, das Ziel ist niemals Harmonie. Im Gegenteil, weil Harmonie ist eigentlich immer schlecht.
Wobei, man hat ja manchmal den Eindruck, es geht zu vielen um die Harmonie, um Probleme einfach unterm Deckel zu halten und dann ist alles gut und man redet über die Probleme nicht und dann läuft das schon, oder? Welchen Eindruck hast du?
Das versuche ich aber eben zu vermeiden. Ja, also als Führungskraft solltest du nie Harmonie anstreben, weil dann kommst du einfach nicht zum Ziel. Also eins der großen Ziele empathischer Führung ist die Weiterentwicklung des Einzelnen, dass jeder Mensch im Unternehmen die Chance hat, erfolgreich zu sein, im eigenen Maße oder halt auch sein Potenzial oder ihr Potenzial ausschöpfen kann. Und wenn ich Harmonie anstrebe, dann kann es heißen, dass ich bestimmte Informationen vorenthalte, die für mein Gegenüber aber wichtig ist für die persönliche oder auch fachliche Weiterentwicklung.
Dein Thema Führung menschlicher zu machen und gleichzeitig sagst du, ja, Führung war noch nie so fortschrittlich und menschlich wie heute. Was wurde denn alles schon erreicht?
Oh, das wurde einiges erreicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen Arbeitsschutzgesetze, das ist letztendlich nichts anderes als erzwungene Menschlichkeit, also gesetzt, nicht erzwungene, aber gesetzlich gesetzte Menschlichkeit, dass halt Unternehmen nicht mehr, dass Menschen vielleicht samstags frei haben, dass wir eine 40 Stunden oder 37 Stunden Arbeitswoche haben. Das sind ja alles Errungenschaften, die darauf einzahlen, dass Arbeiten menschlicher gemacht wurden, oder halt Kranken, dass man bezahlt wird an Krankheitstagen etc. Das ist ja nichts, was früher irgendwie selbstverständlich war, ja, beispielsweise.
Was teilweise erkämpft werden musste.
Das musste erkämpft werden. Es kam natürlich nicht von alleine, aber es wurde durchgesetzt und heutzutage sehen wir das als selbstverständlich an, als wäre das schon immer gewesen. Dabei war es aber in der Vergangenheit nicht so.
Du hast noch mal eine andere Perspektive darauf und sagst, ja, du baust die Erfahrung deiner Biografie in diese Rolle Führungskraft mit ein. Inwiefern denn? Du bist mit 10 Jahren alleine aus Sambia nach Deutschland gekommen. Deine Schwester war schon hier in Berlin.
Genau. Das ist ja etwas, wo andere Leute immer so erschrocken sind, zumindest im westlichen Raum, dass man mit 10 Jahren irgendwie die Familie verlässt. Also ich war da jetzt kein Flüchtling oder Kriegsflüchtling oder ähnliches, sondern bin eigentlich nach sambischem Verständnis einfach umgezogen mit meiner Schwester. Das wäre in Sambia auch wahrscheinlich auch der Fall gewesen, dass ich nicht bis 18, 20 bei meinen Eltern gelebt hätte. Und warum ich das halt in meinem Buch und meiner Führungsarbeit einbaue, ist einfach, weil ich festgestellt habe, dass halt das, was ich in den ersten 10 Jahren erlebt habe, mitbekommen habe von meinen Eltern, mich ja heute auch noch beeinflusst und aber auch mein Werteverständnis beeinflusst, was ja auch irgendwo meinen Führungsstil prägt.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, also ich hatte einen Vater. Mein Vater war jetzt keine klassische Führungskraft, aber das ist jemand, der ein Duna war.
Was bedeutet das?
Ein Duna ist ein Berater der Chiefs. Ja, also früher hätte man Häuptlinge dazu gesagt, und er war aber ein Berater dieser mehr unterschiedlicher großer Chiefs. Und ich habe das Gefühl, dass er uns da schon so viel mitgegeben hat, behandelt hat, wie er sie wie so kleine Dunas, weil er war jemand, der uns halt wirklich sehr Zielstrebigkeit, Ziele setzen, aber halt auch gelehrt hat, Fragen zu stellen. Also er war zwar streng, aber er hat immer das Gespräch zugelassen. Und hatte auch eine sehr empathische, großzügige Mutter. Und dann bin ich auch aus einer Familie mit 14 Kindern insgesamt. Das heißt, eine Großfamilie. Und da lernst du halt sehr, sehr viele Dinge über dich selber. Und vor allem, wenn du in so einer Großfamilie bist, lernst du sehr schnell unterschiedliche Menschen kennen. Weil ich finde, es ist so dieses, was man da... Wenn man lernt, wie unterschiedlich Menschen sind, wenn man viele Geschwister hat.
Ja.
Weil bei mir sind wir zwar 14 und haben 10 von denen haben halt die gleichen Eltern, 4 sind Halbgeschwister, aber wir sind so unterschiedlich, dass wir manchmal uns auch mal so gegenseitig fragen, so, wo kommst du eigentlich her? Ja. So gleiche Eltern, gleiches Haus, aber ja, so unterschiedlich vom Erleben, von der Persönlichkeit oder wie man Dinge, oder auch vom Werteverständnis. Und das merkt man aber erst, wenn man ganz viele irgendwie hat und nicht nur 2.
Ja, das heißt ja eben, über Geschwister lernst du auch früh Sozialverhalten.
Ganz
und du lernst
genau,
auf der einen Seite,
genau,
dich durchzusetzen, aber natürlich auch zurückzunehmen.
Ja, und ich war aber leider Gottes inzwischen zum Glück eine der Jüngsten. Ich bin die Zweitjüngste und da musst du halt viel, viel mehr kämpfen, dass du überhaupt gesehen wirst, und eigentlich wird dir immer alles vorgegeben, was du anziehen sollst, was du wie machen sollst, bestimmen die anderen Geschwister. Und da hat sich so für mich so dieses, ich fand alles immer unfair, und zum Beispiel Fairness ist etwas, was sich bei mir sehr ausgeprägt hat.
Wir haben gerade schon einiges aus deiner Biografie erfahren, dass du mit 10 Jahren aus Sambia nach Deutschland gekommen bist. Deine Schwester war schon hier in Deutschland. Dein Vater hatte 14 Kinder, 4 Stiefkinder aus der früheren Ehe. Ehe. Und du bist da auch für das Thema Führung geprägt worden. Du hast die Werte eben schon angesprochen. Was sind noch Werte gewesen, die dir durch die Familie vermittelt wurden?
Gemeinschaftssinn ist mir vermittelt worden, Menschlichkeit, Fairness und Teamorientierung tatsächlich auch durch die Großfamilie. Da kann gar nicht anders, dass du von klein an letztendlich auch immer ein volles Mitglied bist, das Verantwortung trägt. Ja, also ich musste schon mit 6 Jahren Holz suchen gehen, Feuer machen, Wasser holen, Mais stampfen etc.
Wann wurde dir denn klar, dass Führung für dich ein Thema sein kann?
Ich hatte tatsächlich sehr früh schon den Wunsch gehabt, irgendwann mal Führungskraft zu sein. Das war für mich so, dass der Beweis für, du hast es geschafft, du hast Karriere gemacht, Erfolg. Und habe das eigentlich schon immer so schon in meinem ersten Job gesagt, ich möchte irgendwann Führungskraft sein. Und aber dann mit der Zeit, als ich dann leider auch viel Erfahrung gemacht habe mit schlechten Führungskräften, hat sich der Wunsch bei mir eigentlich noch mehr gefestigt, weil ich dann gemerkt habe, so okay, um Dinge verändern zu können, musst du halt tatsächlich in Führung gehen, brauchst du eine bestimmte Position. Und für mich war es aber eher der Wunsch, nicht jetzt Macht ausüben, sondern war eher, ich wollte in Führung gehen, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Dass man empathisch sein kann, menschlich sein kann, andere unterstützen kann, aber trotzdem erfolgreich und trotzdem mitarbeitende Leistungen erbringen.
Um in Führung gehen zu können, brauchst dann natürlich auch erstmal Menschen, die dir das zutrauen. Du hast ja ganz unterschiedliche Jobs gemacht. Wo hast du so eine Situation erlebt, vielleicht auch zum ersten Mal, dass du erleben durftest, da traut mir jemand eine verantwortungsvolle Aufgabe zu?
Ich musste leider sehr, sehr lange darauf warten, dass mir das jemand zutraut. Bei meiner ersten Führungskraft hatte ich das Gefühl, dass mir das jemand zutraut. Aber letztendlich habe ich hinterher gemerkt, nee, das war einfach, weil ich dachte so, hey, ich darf alles machen. Aber dann habe hinterher festgestellt, dieses ich darf alles machen war eigentlich eher ein mach du alles, ich werf alles auf deinen, okay, auf deinen Tisch und ich mache dafür nichts. Ja. Das war dann so bitter, das festzustellen. Aber ich habe dann bei meinem, na doch, also ich musste halt tatsächlich einen Arbeitgeberwechsel vornehmen und mich dann bewusst für eine Führungsposition bewerben. Und da bin ich aber auf meiner, da hatte ich so ein schlechtes Erlebnis, dass ich da direkt, ich glaube, nach der Probezeit, innerhalb der Probezeit gegangen bin.
Ja.
Und eigentlich hätte ich, die Vorzeichen waren eigentlich so klar, dass ich eigentlich hätte nach einer Woche hätte gehen sollen.
Puh, was hast du da erlebt?
Ich hatte eine Mitarbeiterin, ich war am zweiten, also ich war wirklich, ich hatte super vorbereitet und wollte alles richtig gut machen. Und am zweiten Tag wollte ich schon mein Team kennenlernen und habe Einzelgespräche geführt, eingeplant, um die halt eins kennenzulernen. Und die erste Mitarbeiterin, das heißt das erste Mitarbeitergespräch meines Lebens, kommt eine junge Frau rein, die war ungefähr Anfang 30. Und da sage ich so, hallo, wie geht's dir, Tanja? Und sie fing dann sofort an zu weinen und ich war dann so überfordert mit der Situation, also weil sie nicht nur so ein bisschen, sondern richtig doll geschluchzt ja. hat und sich nicht mehr zusammenreißen konnte. Und ja. ich als junge Führungskraft, die nicht wusste, nirgendwo in irgendeinem Buch oder Artikel ja.
was
stand,
passiert da gerade?
Was machst du, wenn ja. eine Mitarbeiterin mhm. weint oder dass die überhaupt weinen,
ja.
stand nirgendwo. Und war komplett überfordert. Und am Ende stellte sich dann heraus, dass sie meinte, sie arbeitet seit 3 Jahren bei diesem Arbeitgeber. Und es hat sie in den 3 Jahren noch nie irgendjemand gefragt, wie es ihr geht. Mhm. Und das hat sie so berührt, dass sie geweint hat.
Kannst du sagen, aufgrund von negativen Erfahrungen bist du heute da gelandet? Deswegen ist dir das Thema Führung so wichtig?
Definitiv. Definitiv, weil ich nicht möchte, dass andere das erleben, was ich erlebt habe und eigentlich gerne beweisen möchte, dass wir erfolgreich sein können, dass Mitarbeitende Leistung erbringen können, und auch wenn Führungskräfte empathisch sind.
Ich finde es ganz interessant, dass du schreibst, dass empathische Führung für dich längst zu einem Lebensstil geworden ist, dass es mehr als eine berufliche Haltung ist. Aber ist nicht genau das der Knackpunkt, habe ich mich dann gefragt? Also der eine Mensch ist eben empathisch und der andere ist es nicht. Und da werden auch zig Trainings nichts dran verändern.
Ja, ich glaube, das ist eine Entscheidung. Empathische Führung ist eine Entscheidung und unabhängig davon, ob jemand empathisch ist oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, und das ist das, was ich auch in meinem Buch beschreibe. Wenn ich mich entschieden habe, ich möchte nicht mehr so führen wie in der Vergangenheit oder wie mir meine eigenen Führungskräfte das vorgelebt haben, dann ist schon der erste große Schritt eigentlich getan. Und dann kann ich mich ja aufmachen und zu sagen, okay, wie kann es besser sein? Und der einfachste Weg ist, da sage ich immer, frag die du führst, was die eigentlich brauchen.
Wobei manche Vorgesetzte vielleicht auch sagen mögen, naja, wir stehen auch unter Zeitdruck und da jetzt jeden noch zu fragen und da in Entscheidungsprozesse zu gehen, das kostet wichtige Zeit. Also machen wir es doch lieber so, wie wir es bisher immer gemacht haben.
Ja, das kostet so oder so Zeit. Ja, weil wenn Mitarbeitende frustriert sind und immer wieder mit Zwischenfragen kommen, das heißt, es ist ja nicht so, dass man sie dann stillsetzt und dann keiner mehr irgendwie murrt, sondern das kommt ja immer wieder. Entweder ist es im Team, wo sie dann das ausgetragen wird, oder an anderen Stellen kommen sie immer wieder und wollen Antworten haben. Und die kann ich ja auch, das kann ich auch vorwegnehmen. Das heißt, ich mache vielleicht bei empathischer Führung am Anfang einen höheren Zeitinvestment, um diese Vertrauensbasis aufzubauen. Aber wenn erstmal Vertrauen da ist, braucht es gar nicht mehr so viele Gespräche. Ja, weil wenn ich sage, Mensch, Nicole, kannst du Folgendes mal ausführen? Ich habe jetzt keine Zeit, groß zu erklären. Wenn du vertraust, wirst du es halt auch einfach umsetzen.
Vertrauen ist die Basis.
Weil die Vertrauen halt eben die Basis ist. Ja. Und dann kann ich auch am nächsten Tag oder nächste Woche erklären, was da eigentlich los war. Das heißt, man ist halt schneller. Aber wenn du misstrauisch bist, wirst du sagen so, kann ich bitte noch mal wissen, wieso, weshalb, warum? Wird es mir schaden? Oder geht es halt komme ich selber vielleicht zu kurz dabei weg? Also Mitarbeitende haben ja oft das Gefühl, dass sie die Angst, man wird benachteiligt sein, weil Führungskräfte immer nur für sich selber oder fürs Unternehmen denken und ich meine Ziele, meine Wünsche gar nicht berücksichtigt werden. Aber wenn ich weiß, meine Führungskraft weiß, was ich will und hat es auch im Blick, dann werde ich halt manche Entscheidungen gar nicht so groß in Frage stellen.
Ja, Vertrauen ist die Basis, sagst du, aber dennoch gibt es natürlich viele schlechte Erfahrungen. Auch du hast die erlebt und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben uns auch ganz viel dazu. Aus Tübingen schreibt uns zum Beispiel Valentin und sagt, ich hätte gern gewusst, wie Lunia Haradin mit Mitarbeitern umgeht, die ständig die Besten und die Schnellsten sind und alles in Frage stellen, was denn die Chefin sagt.
Ja, ich würde da einmal ins offene Gespräch gehen und diese Beobachtung mit der Person teilen und fragen, was fehlt. Weil offensichtlich gibt's da irgendwo ein Kommunikationsproblem, dass die Person das Gefühl hat, wenn ich etwas hinterfrage, bin ich ja misstrauisch. Das heißt, es fehlt hier Vertrauen in dem, was mir mitgeteilt wird. Und da einfach ins offene Gespräch zu gehen und die eigenen Beobachtungen zu teilen und zu unterfragen, was kann ich eigentlich besser machen, damit das Vertrauen wiederhergestellt wird.
Ja. Dann kommt noch eine Nachfrage. Warum werden Führungskräfte immer negativ dargestellt? Als Führungskraft muss man halt auch unangenehme Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen.
Ja, ich wünschte, also ich mache Führungskräfte nicht schlecht und respektiere die große Verantwortung, die sie haben. Und eigentlich möchte ich Führungskräfte unterstützen, ihre Arbeit noch besser zu machen. Und jede Führungskraft muss auch unangenehme Entscheidungen treffen. Ja, das gehört zur Rolle dazu, auch wenn ich tatsächlich aus meiner Beobachtung sagen muss, dass das gar nicht so viele tun. Das wird immer betont, man muss Entscheidungen treffen. Aber wenn du mit Mitarbeitenden sprichst, kriege viele Beschwerden, dass halt eben genau das nicht getan wird. Aber es geht darum, Entscheidungen mit Klarheit zu treffen oder halt auch zu sagen, habe ich Mitarbeitende, wenn ich sage, einbeziehen heißt nicht, ich muss jetzt jeden Einzelnen erstmal fragen, ob wir das jetzt machen können oder nicht, sondern es wird Entscheidungen geben weiterhin, wo ich eben schnell reagieren muss und ich eben keine Umfrage, was auch immer, machen kann. Aber es geht darum, dass ich vielleicht hinterher transparent informiere, weshalb bestimmte Sachen gemacht wurden und weshalb diese Entscheidung so gefallen ist, wie sie eben gefallen ist. Und das verstehen Mitarbeitende. Ich spreche immer von Experten. Ja, wir anvertrauen Menschen an, Unternehmen zu führen, aber Mitarbeitende vertrauen wir an, komplexe Probleme fürs Unternehmen zu lösen, komplexe Probleme für die Kunden zu lösen und wir vertrauen ihnen an, dass sie Geld reinbringen, aber wir vertrauen ihnen nicht an, dass sie in der Lage sind, bestimmte Informationen zu verstehen, ja, sondern werden da halt dann wieder wie Kinder behandelt, dass man sagt, ah, das können wir denen nicht erzählen.
Dann kommt eine Frage von Lena zum Thema Machtmissbrauch und sie spricht da einen Fall an, wo jemand eingestellt wurde, der einen Fehler begangen hat hinsichtlich Machtmissbrauchs von sexualisierter Art und der dann eingestellt wurde, obwohl es Bedenken gibt.
Ja, leider ist es halt so, es gibt eine Studie, dass man eigentlich nur jeder zehnte Mitarbeitende die Fähigkeit hat, Leute zu führen. Ja, also das heißt, es sind eigentlich ganz wenige Menschen, die halt wirklich das Talent und das Interesse haben an andere Menschen, um andere zu führen. Aber leider werden halt immer trotzdem irgendwie manchmal halt auch Leute, Führungskräfte werden, die es eigentlich nicht sein sollten. Und es gibt halt bestimmte Bereiche, wo das halt zumindest bei mir immer sehr vermehrt ankommt, sei es beispielsweise im Kulturbereich ist es oft der Fall oder halt in Krankenhäusern die Chefärzte, dass ich da immer durchweg negatives, sage ich mal, Feedback bekomme.
Ja,
taucht es halt vermehrt auf und ich sage, ich gebe diesen Menschen ja gar nicht die Schuld, dass sie sich, um vielleicht erfolgreich zu sein, mehr Geld zu verdienen, für bestimmte Positionen bewerben und auch diese Chance bekommen. Aber wir müssen auch als Gesellschaft vielleicht auch in der Arbeitswelt auf neue Lösungen schauen.
Wie kann die Lösung da aussehen?
Und eine Lösung kann ja sein, dass zum Beispiel in einem Krankenhaus eben nicht der Chefarzt die Personalverantwortung hat, auch wenn das also fachlich eine große Koryphäe hat. Ich will die gar nicht schlecht machen, das sind ja großartige Menschen auf ihrem Gebiet, aber vielleicht sind sie großartig auf ihrem Gebiet, aber in der Menschenführung eben nicht. Und die Lösung wäre doch, ein Tandem zu bilden, dass man sagt, okay, der Chefarzt ist da für die Fachlichkeit und ich habe noch eine andere Person, die halt eben für Führungsthemen für mich da ist, mit der ich vertrauensvoll sprechen kann, die aber auch Prozesse, Strukturen und das Arbeitsklima etc. noch im Blick hat.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer diskutieren mit Lunia Hara zum Thema Führung heute Vormittag bei uns in SWR1-Leute. Aus Stuttgart schreibt uns Lisa und sagt, ich bin in einer von Männer dominierten Branche in der Luftfahrt, frage mich häufig, wie eine gute Führungskraft, wie ich das werden kann. Ich bin nicht allzu groß gewachsen, ein eher introvertierter Charakter, habe eine sehr leise Stimme. Dagegen gehören Empathie und Zuhören zu meinen Stärken. Leider mache ich oft die Erfahrung, dass laute, extrovertierte Menschen viel eher in Führungspositionen kommen, einfach weil sie viel präsenter sind und die leisen Menschen kaum wahrgenommen werden. Ja, damit ist sie nicht allein, ne?
Damit ist sie nicht alleine und leider werden halt auch oft die Lauten bevorzugt, weil halt deren Führungskräfte oft auch laut sind und man halt da durch ein Vorurteil immer Menschen einstellt, die einem selber ähnlich sind. Aber eigentlich sollte ich, wenn ich ein Führungsteam habe, auch da auf Diversität achten. Und Diversität, da geht es dann nicht nur um Herkunft, sondern auch, dass ich unterschiedliche Charaktere. Ja, das heißt, eigentlich wäre es begrüßenswert, dass dann jemand da ist, der halt auch vielleicht empathisch und etwas ruhiger ist, weil die natürlich auch anders auf Themen und Probleme schaut. Und Ich würde mich aber da trotzdem nicht beirren lassen. Und die Empfehlung, auch selber laut zu werden, muss man selber entscheiden, ob man daran arbeiten möchte. Aber da hilft es halt auch, mit Klarheit reinzugehen. Ja, einfach zu sagen, und das ist jetzt nicht nur für die Dame, sondern alle anderen, klare, also als empathische Führungskraft ist die Weiterentwicklung ganz wichtig. Ja, und das kann man als Mitarbeitende, dieses Wissen einer empathischen Führungskraft, auch für sich selber nutzen, indem ich halt frage, ich möchte gerne Führungskraft werden. Was müsste ich dafür tun, um diese Chance zu erhalten? Ja, und jede Führungskraft sollte eigentlich darauf antworten können, weil ich frage ja ganz offen, ich sage nicht morgen, sondern ich möchte irgendwann Führungskraft werden, was muss ich dafür tun, welchen Kurs muss ich machen, muss ich noch irgendeine Fortbildung machen, ein Coaching etc. oder ein bestimmtes Projekt übernehmen. Da halt ganz klar reinzugehen und sich nicht beirren zu lassen, sondern einfach Antworten einzufordern, wie komme ich von A nach B.
Was erlebst du denn da? Da kommen doch bestimmt viele Menschen auf dich zu und bekommen viele Antworten. Dann wird dann jeder immer auch gleich genommen, wenn er dann kommt und fragt?
Nein, also es gibt, das ist ein interessantes Thema, weil es gibt ja zum Beispiel ein Beispiel Gehalt. Ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe immer keine Angst. Führungskräfte haben oft Angst, Gehaltsgespräche oder wenn Mitarbeitende Gehalt einfordern, dass man, oh Gott, die wollen nachher vielleicht viel zu viel, das kann ich ja gar nicht geben oder will ich gar nicht geben. Und ich habe immer keine Angst davor, weil ich sage, jeder kann äußern, was er verdienen möchte. Und ich kann ja nur sagen, ob das möglich ist oder nicht. Und wenn jemand sagt, und Menschen sind ja nicht oft auch frustriert, nicht weil sie nicht in dem Moment keine Gehaltserhöhung kriegen. Meistens natürlich ist es auch frustrierend, aber frustrierender ist, ich kriege keine Begründung, warum ich nicht mehr Gehalt kriege und ich kriege auch keinen Hinweis, ist das überhaupt möglich und wenn, wie wäre es möglich, dass ich meinen Gehaltswunsch irgendwann erreiche. Und das ist da, wo ich als empathische Führungskraft reingehe und sage so, ach, du möchtest gerne 60.000 verdienen. Ich zeige dir, wie das geht und was du dafür tun müsstest.
Eine Perspektive zu bekommen.
Und eine Perspektive zu geben. Und dann ist es wieder die Entscheidung des Mitarbeitenden. Bist du bereit, dein Lieblingsteam, deinen Lieblingskunden zu verlassen, um vielleicht ein komplexeres Projekt zu übernehmen, das ein höheres Gehalt rechtfertigt. Und das sollte eine Führungskraft in der Lage sein zu tun. Und das kann ich als Mitarbeitende umdrehen und sagen, ich möchte gerne folgendes Gehalt verdienen. Was müsste ich dafür tun?
Per WhatsApp kriegen wir was von jemandem, die anonym bleiben möchte. Und da steht dann nämlich, ich glaube, Frauen sind die besseren Führungspersönlichkeiten zum Thema. Wir haben in der Firma einige Führungskräfte männlich, narzisstisch, manche psychopathisch. Die HR-Abteilung ist überfordert, sie möchte was tun. Aber das Board betrachtet diese Männer als die Macher, sind selber alles Männer. Es haben sich schon zahlreiche Leute haben gekündigt und in den Gesprächen angegeben, dass sie wegen dieser Führungskräfte gegangen sind. Und bei uns haben wir jetzt einen Betriebsrat gegründet, aber ich denke nicht, dass der was bewegen kann. Wir verlieren wertvolle Mitarbeiter wegen dieser Männer. Frauen, die besseren Führungskräfte, ein Mythos?
Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Also zum Beispiel zum Thema Frauen wird ja immer zugeschrieben, empathischer zu sein. Das ist aber nicht eindeutig durch Studien belegt. Es gibt Studien, da kommt auch raus, es ist es und bei anderen auch. Ja. Und ich persönlich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Frauen jetzt besonders bessere Führungskräfte sind. Natürlich sind sie manchmal halt auch dem Thema empathische Führung schon offener gegenüber, das merke ich. Und durch dieses größte Interesse tun sie sich halt auch mit solchen Themen einfacher. Aber was ich da halt auch beobachte, ist, dass halt auch dieses mangelnde Wissen tatsächlich auch zu einer Überforderung führen kann, weil man halt denkt, ich muss ja immer dann nur nett sein und emotional auf jemanden eingehen und aber verstehen halt eigentlich nicht, dass das nicht das ist, was empathische Führung ausmacht, sondern halt auch wirklich die anderen Aspekte, die halt eine Führungskraft mit sich bringt, nicht zu vernachlässigen, kann es tatsächlich auch zu einem emotionalen Stress führen, weil ich dann eben gefangen bin. Ich muss nett sein, ich muss nett sein.
Ja, und nett sein trifft keine Entscheidungen.
Und nett sein trifft aber keine Entscheidungen. Und manchmal muss sich halt jemanden halt auch ein ehrliches Feedback geben, um die Person halt wirklich auf die nächste Stufe zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und da kriege ich oft Feedback von, ja, ich bin immer so nett und mache alles und tue alles, aber da Mitarbeitende ändert sich trotzdem nicht, ja, beispielsweise.
Also eine Geschlechterfrage ist es nicht, aber nein. Was können Sie konkret, was kannst du da konkret in diesem Fall empfehlen? Betriebsrat, der richtige Schritt?
In dem Fall ist es tatsächlich schwierig, weil das Management Board anscheinbar halt die Führungskultur unterstützt oder diese Führungskräfte, ich weiß nicht, ob sie das Wort toxisch erwähnt hat, aber dass sie da halt diese Art von Führung unterstützt. Ja. Ja, und da kann man natürlich zu HR gehen und dort das Thema ansprechen oder man kann, wenn man mutig ist, tatsächlich das auch beim Führungswort ansprechen. Aber da kommt es immer drauf an, in welcher Position ist man selber, weil das natürlich auch wieder auf einen selbst zurückgeführt werden kann.
Was ja deutlich wird, offenbar fehlt bei den Führungskräften das Thema Selbstreflexion. Wie lässt sich so etwas anregen, wenn es nicht vorhanden ist?
Selbstreflexion ist halt, wenn man es nicht hat, ist halt natürlich immer schwierig, weil entweder entsteht das durch eine Situation, die man selber verursacht hat, beispielsweise man hat einen großen Streit mit den Vorgesetzten, mit Partner oder Partnerin, was einem dann dazu veranlasst, über sein eigenes Verhalten nachzudenken oder die Dinge, die man halt anspricht. Aber im Führungskontext muss man halt auch sagen, Führungskraft zu sein, kommt auch mit Privilegien. Das Privilegium, ich muss nicht alles erklären, wenn ich nicht will. Ich habe auch das Privileg, einfach anzunehmen, ich habe immer recht. Wird nicht viel drüber gesprochen, ist aber einfach so. Und es gibt halt viele Menschen, es gibt halt Führungskräfte, die dieses Privileg auch leben, bestimmte Dinge sich nicht äußern, glauben, ich muss mich nicht äußern, ich bin Führungskraft.
Dann sind wir wieder beim fehlenden Vertrauen.
Fehlendem Vertrauen. Und jetzt habe ich kurz den
Mal. Jetzt wollte ich dich nicht rausbringen. Aber es ist ja wissenschaftlich wohl erwiesen, dass auffällig viele Psychopathen Vorgesetzte werden und ganz bewusst wird das von Konzernen gesteuert. Also insofern sitzen da ja viele einfach auch in einem Teufelskreis und kommen da nicht raus.
Ja, das ist aber auch ein Relikt tatsächlich aus der Vergangenheit. Wir haben in der Vergangenheit eben diese Führungskräfte gebraucht, die vielleicht Menschlichkeit erstmal und Emotionen beiseite schaffen, um bestimmte Unternehmensziele zu schaffen. Ja, wenn man jetzt kurz in die Vergangenheit guckt, da gab es halt nur eine bestimmte Anzahl Jobs. Da konntest du in eine Fabrik gehen oder auf eine Farm gehen, um irgendwie dein Leben zu sichern. Das heißt, selbst wenn du Künstler warst oder andere Talente hattest, du musstest halt auch in die Fabrik gehen, weil es die einzigen Jobs waren oder einen der wenigen Jobs, um sein Einkommen zu sichern. Und wie motivierst du diese Menschen, die gar nicht in der Fabrik sein wollen, aber müssen, indem du halt ganz hart kontrollierst und zwingst letztendlich zu arbeiten. Und viele, so diese Sozialisierung nehmen wir einfach mit in eine Zeit, wo halt die Mehrheit der viele Menschen in Deutschland in Berufen sind, die sie sich selber aussuchen. Natürlich gibt es noch weiterhin Menschen, die das nicht können. Aber in vielen Jobs, in deinen beispielsweise, hast du die Entscheidung zu sagen, ich werde Redakteurin oder nicht. Und das heißt, man muss, wenn man Menschen eigentlich gar nicht mehr zwingen muss, weil sie eigentlich das, was sie tun, gerne tun, dann müssen wir auch über die Art der Führung, weil dieses Kontrollieren wirkt sich ja dann eher negativ auf. Und dann müssen wir gucken, was für eine andere Art von Führung brauchen wir, dass diese Menschen zufrieden sind und ihre Leistung erbringen.
Ja, ist doch alles schöne Theorie. Das sagen natürlich auch einige S1-Hörerinnen und Hörer zu dem, was wir hier von Lunia Hara hören zum Thema empathische Führung. Warum sagst du, bringt doch nichts, sagen die einen. Du sagst, doch, bringt doch was. Warum bleibst du dabei und glaubst daran?
Es bringt was, weil ich das halt praktiziert habe. Und was ich gemerkt habe, ist, die Menschen, die bei mir empathisch geführt wurden und selber Führungskraft geworden sind, die haben das nachgemacht. Die haben angefangen, auch das, was sie erlebt haben, an andere weiterzugeben. Und damit habe ich schon einen Bruch im System erreicht. Und genau darum geht es mir. Es geht um einen langfristigen Wandel, dass wir anfangen, ein anderes Führungsverständnis zu kreieren und zu leben und das als selbstverständlich anzunehmen. Natürlich werde ich die Trumps und Co. dieser Welt mit von empathischer Führungskraft vielleicht nicht überzeugen können, aber mir geht es auch vor allem um die Führungskräfte, die angehenden Führungskräfte, dass diese verstehen, es geht auch anders und dass sie Teil einer Veränderung sind und nicht nur in Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft. Und dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden, dass jede Entscheidung, die im Unternehmen gefällt wird oder eben nicht gefällt wird, Potenzial hat, dass Menschen, Systeme, aber auch unsere Umwelt zu beeinflussen.
Nur da muss ich auch noch mal einhaken, denn da gibt es dann ja gerade auch bei der aktuellen Generation Z, die ja dann gefragt wäre, da heißt es dann, na, gibt es Stichworte wie, die sind faul, ach, die wollen nicht, die sind so satt und die sind verwöhnt worden. All das kriegen die zu hören. Also wie sind die dann zu motivieren?
Ja, ich würde sie nicht so über den Kamm scheren, weil ich ja wirklich auch Leute erlebt habe. Ich finde, das hat nichts mit,
das ist
zu pauschalisiert. Das gibt's in jeder Generation. Aber wenn es dem so wäre, fände ich es trotzdem gut, weil die Generation Z uns vielleicht zwingt, über die Art und Weise, wie wir arbeiten, nachzudenken. Nehmen wir an, die sind nun mal vielleicht faul und lassen sich nicht motivieren oder wollen weniger arbeiten, mehr Work-Life-Balance, dann müssen wir uns als Gesellschaft damit beschäftigen, wenn es so bleibt und sich nicht verändert, wie muss dann Arbeit aussehen und was müssen wir in unserer Gesellschaft eigentlich verändern? Wie funktioniert dann Wertschöpfung überhaupt noch?
Weil die große Sorge ist ja, dann läuft es wirtschaftlich nicht. Also dann kann dann nicht immer weniger arbeiten.
Ja, aber dann ist es die große Frage, brauchen wir immer weiterhin dieses größer, schneller, höher oder müssen wir Menschen da halt auch einmal sagen, was ist denn das andere System, was möglich wäre?
Das wäre wirtschaftlicher Abschwung, das wäre eine größere Krise, das wäre am Ende ein Bürgerkrieg. Ich mache jetzt mal ein schlimmes Szenario auf. Also es muss ja im Einklang stehen.
Aber gucken wir doch mal auf die Menschen. Früher wollten Menschen ein Haus, ein Pferd und möglichst viel Geld und einen Porsche vom Haus haben. Aber ich habe jetzt Menschen, die verzichten auf Gehalt. Das heißt, sie sagen, ich will nicht mehr Gehalt haben, ich möchte mehr Freizeit haben. Das heißt, wir haben es halt auch mit Menschen zu tun, die einfach sich eine andere Lebensweise wünschen und das eben nicht mehr unterstützen wollen. Und wir können das nicht ignorieren, indem wir jeden Tag mehr Leistung fordern, sondern wir müssen in diese Gespräche gehen und uns damit auseinandersetzen, zu sagen, okay, wir haben ja vielleicht die Maslow'sche Pyramide jetzt oben erreicht. Aber wenn man jetzt sagt, was kommt dann danach? Ja, das ist da die Frage, die ich mir stelle. Wenn es halt so bleibt, was machen wir dann mit diesen Menschen?
Alles hochinteressante Fragen und wir könnten wahrscheinlich noch sehr viel mehr Sendezeit damit füllen. Unsere Zeit ist leider um. Wir bleiben natürlich dran auch an dem Thema und sagen erstmal herzlichen Dank für deinen Besuch heute Vormittag, Lunia Hara.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer für die vielen schönen Fragen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.